परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद् गीता अथ चतुर्थोऽध्याय कैपिटल 4। इम ज्वाइटन कैपिटल फर्सिशत श्री कृष्ण येदम फॉन फेरविरुंग बेफ्राइटन डी एरलूसुंग फॉन अल्लन फेरप्फ्लिस्टुंगन जुम हैंडलन। Dieser befreienden Handlungslosigkeit und der Kriegführung bemächtigt sich der Yoga. Sowohl der Yoga des selbstlosen Handelns als auch der Yoga der Erkenntnis. In diesem Kapitel erhalten wir ein klares Bild von dem Gita-Verfasser und der in uns allmählich zutage tretenden Entwicklung des Yoga. Sri Bhagavan spricht:
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत।
Am Anfang des Kalpa habe ich diesen unzerstörbaren Yoga, dem Vivasvan der Sonne, offenbart. Der Vivasvan seinerseits dem Manu, dem Stammvater der Menschheit, und der Manu seinem Sohn Ikshvaku. Wer offenbart? Ich, das heißt Sri Krishna. Wer ist Sri Krishna? Ein Yogi, ein im Urelement weilender Mahapurush, offenbart am Anfang des Kalpa, das heißt am Anfang des Gebets, dem Vivasvan, einem Gläubigen, einem Anhänger, das heißt einem Hilfsbedürftigen, in diesen unzerstörbaren, unvergänglichen Yoga. Ich ströme ins Menschenherz ein. Die Sonne symbolisiert hier das Licht, die Erleuchtung. Wahrlich erleuchtet uns nur er. Kurz zuvor hat Sri Krishna den Yoga ausführlich beschrieben, nämlich der Anfang dieses unvergänglichen Yoga haftet, bis der Mensch zur Vollkommenheit gelangt. Das Heilmittel Kalpa für den Körper ist die Arznei, aber für die Seele das Beten. Der Gebetsanfang wird zum Anfang des Seelenheils, was auch nur durch die Segnung eines Mahapurush erhältlich ist. Ein wilder, verblendeter, unwissender Mensch ohne Gebetssinn und Zuneigungen wird gleich mit der Anregung zum Gebet erfüllt, sobald er einen Mahapurush erblickt, sich ihm anschließt und ihm dient, so gut er kann. Das beschreibt Goswami Tulsidas folgendermaßen: Den Erhabenen erblickt der, den der Erhabene anblickt, auserwählt, und der ist des Höchsten würdig. Sri Krishna will der Sonne, Vivasvan, diesen Yoga mitgeteilt haben. Nur das Anblicken Sri Krishnas kann in uns den Gebetssinn erwecken. Der Selbsterleuchtete, der Selbstbeherrscher, weilt im Herzen aller. Die Yoga-Übung des Atmens bemächtigt uns des Einsseins mit ihm. Mit dem der Sonne erzählt haben, meint er, in dem Menschen den Gebetssinn erweckt zu haben. Im Laufe der Zeit spornt er den Menschen zum Gebet an. Das ist das von dem Vivasvan, dem Manu, erzählen. Durch diese Anreize entsteht der Gefallen an den Lehren eines Mahapurush, womit wiederum das Erzählen der Kenntnisse an den Ikshvaku gemeint ist. Der Wunsch nach dem Handeln, durch das wir von allen Taten befreit werden können, wird in uns entstehen. Und dann werden wir handeln und bald voranschreiten. Voran? Wohin? Da sagt er:
Evam parampara praptam imam rajarshayo viduh sakaleneha mahata yogo nashta parantapa.
Auf diese Weise wird der Yoga mit Hilfe eines Mahapurush ins Herz eines unbeschlagenen Menschen, dann aus diesem Herzen in seinen Geist entfließen und dann zum Wunsch nach dessen Verwirklichung werden. In diesem Fall steigt er zur Stufe eines Rajarishi auf. Rajrishi, ein Heiliger der Kriegerkaste. Dann ist er darin bewandert. Nun besteht aber die Gefahr, durch die auf dieser Stufe zu erhaltenden Zauberkräfte vernichtet zu werden. Wie kann man diese Gefahr überwinden? Werden alle auf dieser Stufe vernichtet? Sri Krishna sagt, nein. Wer mein Gläubiger, mein Anhänger, mein lieber Freund ist, der ist unvergänglich.
Sa evayam maya tedya yoga prokta puratana bhakto sime sakha cheti rahasyam yetaduttamam.
Denselben uralten, geheimnisvollen und allerhöchsten Yoga habe ich dir zugunsten offenbart, denn du glaubst an mich und bist mein innigster Freund. Arjun, ein Meditierender aus der Kriegerrasse, war ein Rajrishi. Auf dieser Stufe könnte ein Meditierender oft wegen der und durch die magischen Zauberkräfte vernichtet, das heißt abgelenkt werden. Zwar zum Wohl der Menschheit gesinnt, gerät der Meditierende aber wegen der Zauberkräfte in Versuchung. Um Arjuns Willen offenbart Sri Krishna diesen ewigen, geheimnisvollen Yoga, denn du bist mein Anhänger, vollkommen auf mich angewiesen. Mit Hilfe der Anweisung des Allerhöchsten und des Gurus, der absichtlich zu dem Meditierenden einen gewissen Abstand hält, fängt das wahre Gebet an. Diesbezüglich spielen Gott und der Guru dieselbe Rolle, die eines Anregers. Den Geist können nur die beiden bändigen. Sie schreiten unseretwegen herunter, um uns vor der bevorstehenden Gefahr, dem Gebrechen, zu retten. Den wahren Pfad können wir erst dann einschlagen, nachdem unser Guru wegweisend wirkt. Ohne ihn mag der Meditierende Zuversicht haben, aber ihm fehlt es noch am wahren Gebet. Mein verehrter Guru erzählte uns oft davon, wie er etliche Male nur wegen der vorwarnenden Gottesoffenbarungen vor der Vernichtung gerettet worden ist. Natürlich wollten wir wissen, ob Gott wirklich spreche. Unser Lehrer versicherte uns, dass Gott uns auch ansprechen wird. Seid nicht besorgt. Wahrlich, er hatte recht. Wie ein Freund kommt er zu unserer Rettung. Und wir können unsere Schwierigkeiten überwinden. Nachdem Arjun den Anfang des Yoga, die auf diesem Pfad aufzutretenden Schwierigkeiten und deren Lösungen wahrgenommen hatte, stellte er die Frage:
Aparam bhavato janma param janma vivasvatah kathame tadvijaniyam tvamadau proktavaniti.
O Herr, geboren bist du erst jetzt, und in mir fließt die Wahrheit schon längst von Generation zu Generation weitervermittelt. Was soll ich darunter verstehen, wenn du sagst, du hättest am Anbeginn die Wahrheit dem Vivasvan kundgegeben? Darauf antwortet Shri Krishna:
Bahuni me vyatitani janmani tava charjuna tanyaham veda sarvani natvam vetha parantapa.
O Arjuna, viele Geburten hatten wir, du und ich schon. O Parantap, davon weißt du nichts, aber ich schon. Der Meditierende weiß nichts, aber der im ewigen Weilende, der gottähnliche Mahapurush, weiß alles. Wird er auch wie die anderen zur Welt gebracht, geboren? Sri Krishna sagt, nein. Die Erwerbung der Gottähnlichkeit ist verschieden von einer Wiedergeburt, das heißt einen anderen, neuen Körper annehmen. Meinen Avatar kannst du nicht mit den menschlichen Augen wahrnehmen. Ich bin ungeboren, unerscheinbar, immerwährend. Dennoch bin ich auf den Körper angewiesen. Aber du bist einer, der die göttliche Erkenntnis erlangt und jede Verhaftung an die Welt aufgegeben hat. Aber du, glaube an das Leben. Es lügt der selbstsüchtige Guru, der dir nach dem Tod die Erlösung verspricht. Das Aufgehen in dem Erhabenen erwirbst du nur mittels dieses Körpers. Auch nur ein winziger Mangel zieht eine Wiedergeburt nach sich. Für Arjun ist Sri Krishna noch ein normaler Mensch. Deshalb stellt er ihm eine intime Frage. Bist du auch wie alle anderen eine fleischliche Erscheinung, das heißt geboren? Ist deine Geburt der unsrigen gleichzusetzen? Wirst du auch wie wir alle aus Fleisch und Blut geboren? Sri Krishna antwortet.
Ajopi sannavyayatma bhutanamishvaropi san prakritim swamadhishthaya sambhavamyatma mayaya.
Unvernichtet, befreit von Wiedergeburten, in allen Lebewesen weilend, meine Natur bezähmend, nehme ich durch Maya eine Erscheinungsform an. Die eine Maya ist die Unwissenheit, die anhand unserer natürlichen Anlagen unsere Geburt auf einer niedrigen Stufe veranlasst. Die andere Maya, der wir unmittelbar gegenüberstehen, ist die Maya vom Sein, die uns zum Seelenbewusstsein ermächtigt. Man nennt sie auch Yogamaya. Sie ermöglicht unsere Wiederanknüpfung an die unvergängliche Urform. Kraft dieses Prozesses und der Bezähmung meiner dreifachen Guna entstehe ich. Oft hegt man den Wunsch nach dem Erblicken dieser Inkarnation, dieser Herabkunft Gottes. Sri Krishna gibt bekannt, dass da nichts ist, was man erblicken könnte. Diese Erscheinung kann man nicht mit den anderen vergleichen. Durch die Yoga-Übungen, durch meine eigene Maya, bezähme ich meine dreifache Natur und entstehe dann. Aber unter welchen Umständen?
Yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam srijamyam.
O Arjun, immer dann, wenn sich das vom Weltlichen angeekelte Herz nach dem Allerhöchsten, dem Erhabenen sehnt, immer wenn der Mensch wegen der unerträglichen Unrechtschaffenheit ein bitteres Los zieht, lasse ich mein Sein erscheinen. So einen Ekel empfand der Manu, der Stammvater der Menschheit. Der Geist ist angeekelt, denn das ganze Leben ist ohne Gebetsopferung vergangen. Wenn ihr euch in eurem Herzen Gottes Liebe empfindend für die Urreligion eingesetzt habt und wenn ihr trotz aller Bemühungen das Unrecht nicht beseitigen könnt, dann entstehe ich in einer Inkarnation, sagt Sri Krishna. Das bedeutet, dass Gott nur um seine Anhänger willen entsteht. Und er sagt, ich bin nur für meine Anhänger. Diese Herabkunft verwirklicht sich im Herzen eines Gläubigen. Und was tut er?
Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge.
O Arjun, das allerhöchste Ziel ist Gott und nur Gott. Mit ihm vereinigt erzielt man nichts mehr. Um das göttliche Vermögen ungehindert fließen zu lassen, um die dämonischen Eigenschaften mit den Wurzeln herauszuziehen und um das Dharma zu beschützen, entstehe ich in jedem Zeitalter. Das göttliche Vermögen beinhaltet, das Unterscheidungsvermögen, Leidenschaftslosigkeit, Beherrschung des Denkens und der Sinnesobjekte. Und die dämonischen Eigenschaften sind Lust und Wut, Neid und Liebe. Mit dem Zeitalter, dem Yuga, ist nicht das historische Yuga zu verstehen. Die Rechtschaffenheit und ihr Auf- und Abstieg hängen mit der menschlichen Natur zusammen. In jedem Zeitalter besteht diese Natur. In jedem Weltzeitalter bestehen allerlei Handlungspflichten. Durch Maya angespornt handeln wir. In jedem von uns spiegeln sich Ideen und Denkobjekte aller Art wider. Nicht aufgrund der Unwissenheit, sondern wegen der Rammaya, wegen der Erkenntnis Gottes, durch Gottes Anweisungen. Der Gelehrte Tulsidas nennt Maya Rammaya und Atmamaya. Diese Maya, diese Illusion, mit anderen Worten, die Kraft Brahmas, vereinigt uns mit Ram, dem Erhabenen. Und welcher Yug weilt nun in uns? Der Satyug erscheint mit dem Einströmen des Urelements, der Gleichheit und der Erkenntnis vom Erhabenen in das Herz. Mit dem Nachlassen der drei Gunna, mit der Beseitigung aller Verwicklungen. Wenn wir von Zorn befreit Gottes Anweisungen gehorchen, wenn unser Herz voller Freude ist, dann sind wir zum Satyug übergegangen. Wenn eine Fülle von Tamas und Mangel an Rajas vorherrscht, dann wirkt Kaliyug. Es wirken überall Feindseligkeit und Gegnerschaft. Im Kaliyug verweilst du, wenn du zu Tamasgun neigst. Diese sind beispielsweise Faulheit, Feindseligkeit und Gegnerschaft, Trägheit und Nachlässigkeit. Alles wissend betätigt er sich mit Verbotenem. Die Pflichten der vier Zeitalter sind nicht chronologisch zu verstehen, sondern stehen in Abhängigkeit mit dem Auf- und Abstieg unserer Natur. Manche nennen diese vier Kategorien vier Zeitalter und manche die vier Kasten oder Rassen. Eigentlich betreten wir die vier Stufen der Meditierenden, die höchste, die hohe, die mittlere und die niedrigste Yogastufe. In jedem Zeitalter, auf jeder Stufe, auf Schritt und Tritt begleitet uns ein Avatar, ein Erleuchteter. Der einzige Unterschied besteht darin, dass einer auf einer höheren Stufe ihn öfter und problemlos erlebt. Sri Krishna sagt, in jedem Zeitalter, unter jedem Umstand, in jeder Gesellschaftsordnung entstehe ich. Nur unter dieser Bedingung, dass der Mensch durch und durch angeekelt und hilflos ist. In uns das Unterscheidungsvermögen und die Leidenschaftlosigkeit einfließen zu lassen, um die Menschenfeinde Wut und Lust, Neid und Liebe total zu vernichten und um uns für immer mit dem Erhabenen zu vereinigen. Wir werden uns selbst nie bewusst, wie viele Schwächungen in uns noch haften und wie viele schon überwunden sind. Es sei denn, Gott segnet uns mit dieser Einsicht. Vom ersten Augenblick an weilt er in uns. Der Gläubige spürt ihn in seinem Inneren. Heißt das, dass er dann für jeden sichtbar ist? Sri Krishna sagt, nein.
Janma karma cha me divyam evam yo vetti tattvatah tyaktva deham punarjanma naiti mameti sorjuna.
O Arjun, einige Karman und Geschöpfe sind nicht irdisch, sie sind überirdisch. Wie? A. Eine durch das gegen die Unrechtschaffenheit schmerzende Herz verursachte Schöpfung. B. Meine Taten. 1. Die Vernichtung des Ursprungs des Übels. 2. Die Entwicklung der zum Ziel bringenden Fähigkeiten. C. Die Verfestigung der Rechtschaffenheit. Die normalen, biologischen Augen können das nicht sehen. Der Geist kann das nicht wahrnehmen. Wer kann dieses geheimnisvolle Rätsel lösen und durchschauen? Nur ein Erkennender, einer mit gutem Erkenntnis, Denk- und Unterscheidungsvermögen nimmt meine Gestalt und meine Tat wahr. Ihm gönne ich das Sichten meines Antlitzes, und er wird für immer von Wiedergeburten erlöst. Er wird mit mir vereint. Sri Krishna sagt, nur Kraft dieses Vermögens könnt ihr mich sehen. Haben wir das Vermögen? Sind wir dazu fähig? Wenn nur die mit diesem Vermögen versehen seine Erscheinung und seine Taten erblicken können, warum und wozu kommen scharenweise Tausende, um einen Anblick von diesen Avatar zu gewinnen? In der Tracht eines Mahatmas geben sich viele als Avatar aus. Sie selbst oder ihre Anhänger erregen großes Aufsehen über ihre Herabkunft. Und wie dumme Schafe drängen sich die Menschen, um sie zu sehen. Im zweiten Kapitel erklärt Sri Krishna den Unterschied zwischen dem Guten und dem Bösen. O Arjun, die Lüge ist nicht, zu keiner Zeit war sie, und an der Wahrheit mangelt es zu keiner Zeit. Ist es deine Meinung? Fragt Arjun. Sri Krishna antwortet, einer mit dem Erkenntnisvermögen weiß davon. Kein Linguist, kein Reicher, sondern einer mit diesem Vermögen. Er wiederholt, ich entstehe, aber nur ein Weiser kann mich sehen. Es gibt keine aufzählbaren 5 oder 25 Elemente. Die Kenntnis derer Zahl macht uns nicht zum Erkennenden. Sri Krishna erklärt, die Seele ist das Urelement, das einzige Element. Mit dem Urelement vereinigt, wird die Seele selbst auch zur Stufe dieses allerhöchsten Urelements aufsteigen. Dieses Geschehen nimmt nur ein Weiser wahr. Selbstverständlich verwirklicht sich diese Herabkunft nur im Herzen eines Gläubigen. Anfangs wird man sich des Wegweisenden nicht bewusst, aber mit dem Anblick des Erhabenen wird alles durchschaubar. Sri Krishna sagt, meine Erscheinung ist überirdisch, göttlich. Wer mich erblickt, wird auch göttlich, denn er gelangt zu mir. Beim Anhören so einer Aussage beginnen wir zu fantasieren, machen aus ihm eine menschenähnliche Figur und wir beten sie an. Unseres Erachtens lebt er irgendwo oben, im Himmel. Wir verstehen nicht, was er damit sagen will. Er sagt, ihr könnt werden, was ich schon geworden bin. Ich bin eure Zuversicht, eure realisierbare mögliche Zukunft. Eure Selbstverwirklichung wird euch zu Krishna machen, euch verwandeln. Ist euer Herz liebevoll, so könnt ihr auch diesen Avatar erleben, erfahren. Mit seiner Aussage gibt er euch einen Anstoß. Viele sind schon über diesen Pfad zu mir gelangt. Rag heißt Leidenschaft. Virag, Leidenschaftslosigkeit. Vitrag, das Freisein von Leidenschaft. Also,
Vitarag Bhaya Krodha Manmaya Mamupashrita Bahavo Jnana Tapasa Puta Madbhava Magata.
Jenseits der Leidenschaft, Leidenschaftslosigkeit und sogar des Wunsches nach dem Freisein von Leidenschaft, jenseits der Furcht und Furchtlosigkeit, Wut und Wutlosigkeit, sind viele, geheilt durch das Erkennen von der Wahrheit und das spirituelle Üben, schon mit mir vereint. Das ist nichts Neues. Das ist die Bedingung. Viele sind dadurch zu mir gelangt. Wodurch? Durch ihr schmerzendes und angeekeltes Herz, das gegen das Unrecht angeht, entstehe ich. Die Menschen mit solch einem Herzen gelangen zu mir. Was vorhin das Denkvermögen genannt wurde, das heißt jetzt die Erkenntnis der Wahrheit. Das Urelement, das allerhöchste Element, ist Gott. Ihn erblicken können heißt das Erkennen, die Erkenntnis von der Wahrheit. Es folgt nun eine Erklärung dazu. In Anbetracht der in der Natur des Menschen bestehenden Anlagen und Fähigkeiten schafft er die vier Menschengruppen. Hier hilft uns die Bedeutung der Wörter Tattva und Tattvagyan, um dies besser zu verstehen. Tattva, Istheit, das wahre Prinzip. Gyan, die Erkenntnis der Prinzipien in allen Dingen. Im Samkhya-Yoga wird uns von 5 bis 25 Elementen erzählt.
Ye yatha mam prapadyante, tanstathaiva bhajamyaham, mama vartmanu vartante, manushya partha sarvashah.
O Partha, wie Sie zu mir beten, so besinne ich mich Ihrer. Das heißt, so nehme ich Sie wahr. Von überall her folgen die Menschen meinem Pfad. Wie die Menschen an ihn denken, in demselben Maß denkt er an sie. Seine eigene Widmung ist auch seine Segnung. Die Weisen machen Gebrauch von dieser offenbarten Wahrheit. Sie kennen und erkennen die geheimnisvolle Offenbarung. Meine Gläubigen handeln mir gefällig und verrichten die Taten, die ich mag. Wie besinnt sich Gott auf uns? Er begleitet uns stets wie ein Wagenlenker. Das ist die Art seines Gebets. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Verderbnis zu vernichten. Zum Schutz des göttlichen Vermögens vor dem Dämonischen hält er sich immer bereit. Ohne seine aufrichtige Begleitung als Wagenlenker und seine Vorwarnung vor Gefahr könnten wir bei unserem Kampf gegen die Natur nie Erfolg haben. Alle unsere Gebetsversuche werden bei geöffneten oder geschlossenen Augen zunichte. Und woher sollen und können wir wissen, was schon erreicht ist und was noch zu tun ist? Gott steht uns nah und gibt uns helfende Anweisungen. Auf diese Weise den Abgrund in unserer Natur Schritt für Schritt überdachend, voranschreitend, vereinigt uns Sri Krishna mit dem Allerhöchsten, dem Urelement. Die Verpflichtung zum Gebet obliegt selbst nur uns, aber dadurch bringt er uns unserem Ziel nahe. Sri Krishna sagt, in Anbetracht dieser Tatsache folgen alle Lebewesen nur mir. Und wie kommt es dazu?
Kangshantah karmanam siddhim yajanta iha devatah kshipram himanushe loke siddhir bhavati karmaja.
Die Menschen opfern ihr Gebete und in ihnen hegt sich der Wunsch nach der Vollendung, nach dem Erfolg ihrer Handlungen und dies in dieser ihrer Geburt zu sehen. Welche Handlungen? Sri Krishna sagt, O Arjun, verrichte deine dir zugewiesene Pflicht. Welche Pflicht ist mir zugewiesen? Das Werk als Opfer ist das Karma. Verrichte das. Was ist Yajna? Ein gewisser Meditationsprozess, der aus Folgendem besteht. Atemübung als Opfer. Die nach außen gewandten Sinne bezügelnd, opfert man sie in das Feuer der Entsagung. Darin liegt die höchste Leistung des Menschen, das heißt, der höchste Aufstieg der Seele. Diese Yajna ist das wahre Karma, dessen ausführliche Beschreibung bald folgt. Was ergibt sich durch das Karma? Der Yajna. Die höchste Macht, den Allmächtigen, den Zutritt zum Brahma, die Erlösung von den Handlungen. Sri Krishna sagt, um die oben genannten Ergebnisse der Karmen zu erwerben, das heißt, um zur Stufe der Handlungslosigkeit zu gelangen, folgt der Mensch meinen Anweisungen und erweitert dadurch sein göttliches Vermögen. Die im dritten Kapitel genannten Anweisungen waren: 1. trage zur Förderung der Götter bei. 2. Erweitere durch die Förderung der Götter dein göttliches Vermögen. Mit jedem Schritt in diese Richtung willst du selbst auch voranschreiten. Auf diese Weise voranschreitend erreiche den Höchsten. Durch diese, eure innere Bemühung, verwirklicht sich euer Ziel. In diesem Kapitel unterstreicht Sri Krishna denselben Punkt. Die Menschen opfern ihre Gebete und es hegt sich in ihnen der Wunsch nach der Vollendung, dem Erfolg ihrer Handlungen in dieser ihrer Geburt zu erleben. Kein Misserfolg, sondern nur Erfolg. Und was meint er mit bald? Gelingt einem diese höchste Stufe, sobald man handelt? Folgt dem Handeln unmittelbar dessen Erfolg? Sri Krishna antwortet, nein, hier gilt das Gebot, Schritt für Schritt aufsteigen. Es geschieht kein unausdenkbares Wunder. Es gibt kein großes, sprunghaftes Aufsteigen. Seht nun, was er zu sagen hat.
Chaturvarnyam maya srishtam gunakarma vibhagashah tasya kartaram apimam vidyakartaram avyayam.
O Arjun, die vierfache Gesellschaftsordnung schuf ich. Die Aufteilung aller Menschen? Nein. Die Tätigkeit jedes Einzelnen, basierend auf seinen Zuneigungen, dient als ein Maßstab bei dieser Aufteilung. Die Tamasguna drücken sich als Trägheit, Interesselosigkeit, Dummheit und Untauglichkeit aus. Zwar des Fehlers bewusst, ist der Mensch doch ratlos und handelt nicht. Was tun? Stundenlang versucht man zu beten, sich mit diesem bestimmten Handeln abzugeben. Aber konzentrieren kann man sich nicht einmal 10 Minuten lang. Körperlich da, aber geistesabwesend. Die Gedanken sind verwickelt, verwahrlost. Wegen der Gedankenwallung kommt ihr nicht voran. Warum verschwendet ihr eure Zeit? Steht auf und leistet den fortgeschrittenen Folge. Dient mit Hingabe den Gottähnlichen, den Mahapurush, den mit Gott Vereinigten. Das ist zurzeit eure einzige Erlösung los. Dadurch werden eure Grundeigenschaften und eure Neigung zur Meditation verstärkt und das Dämonische in euch beseitigt. Mit dieser allmählichen Beseitigung der Tamasgun und Aktivierung der Rajasgun, nämlich die Betätigung, Leidenschaft und Ruhelosigkeit, könntet ihr in euch schon den Zuwachs der Sattvik-Gun empfinden und ihr steigt zur Stufe eines Wäschers auf. Nun könnt ihr eure Sinne bezähmen. Das göttliche Vermögen akkumuliert sich allmählich. Mit Hilfe eurer andauernden Karmen entsteht nun eine Fülle von Sattvik-Gun in euch und die Tamas-Gun lassen nach. Auf dieser Stufe eines Kshatriyas erwerbt ihr die Heldenhaftigkeit, die Fähigkeit zum unaufhörlichen Karma, die Beharrlichkeit, die Beherrschung von selbst und die Fähigkeit, über allen drei Gunen zu stehen. Mit der Verfeinerung dieser Eigenschaften, das heißt der Sattvik-Gun, kann ein Meditierender zur Stufe eines Brahmanen berufen werden. Die Sattvik-Gunas sind 1. Enthaltsamkeit, 2. Sieg über die Sinnesorgane, 3. Aufmerksamkeit, 4. Einfachheit, 5. Versenkung in Meditation, 6. Das völlige Aufgehen in dem Objekt, 7. Gottes Anweisungen befolgen, 8. Gläubigkeit. Alle Eigenschaften eines Brahmanen also, die einem das Einssein mit dem Brahma ermöglichen. Aber auch dies alles grenzt an die niedrigste Stufe zum Brahmana-Werden. Der wahre Brahmana wird ein Meditierender erst durch die Vereinigung mit dem Erhabenen. Und dann ist er weder Kshatriya noch Vaishya noch Shudra. Er ist jetzt der Wegweisende. der Brahmana. Das Karma ist nur eins, das uns Zugewiesene. Die Einteilung der vier Stufen hängt davon ab, wie weit ihr fortgeschritten seid. Also, erkenne mich, deren unvergänglichen Schöpfer, auch als Nichtschöpfer.
Namam karmani limpanti, name karma phale spriha, iti mam yobhi janati, karma bhirna sabadhyate.
Denn ich gehe nicht voller Erfolgseifer ans Werk. Betätige du dich auch nicht mit dem Gedanken an Erfolg. Was sind eigentlich die Früchte dieses Handelns? In den letzten drei Kapiteln verdeutlicht er uns, dass sich der Yajna durch das Werk als Opfer vollzieht. Der vollzogene, vollständige Yajna verschafft uns die höchste Erkenntnis, das höchste Wissen, was uns wiederum mit Gott vereint. Das Ergebnis der wahren Karmen ist Gott. Aber zu ihm gelangt, sehne ich mich auch nicht mehr nach ihm, denn entfernt von mir ist er nun nicht mehr. Die Karmen umzingeln mich und auch den nicht mehr, der mich auf diese Weise erkennend in mir aufgeht.
Evam gyatva kritam karma पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्।
O Arjun, unsere sich nach Erlösung sehnende Vorgänger haben auch das wissend, gleichermaßen Karma geübt. Was wissend? Dass derjenige, der von den besten Früchten der Karmen, nämlich dem Erhabenen, nicht entfernt ist, aber sich auch nicht nach ihm zu sehnen braucht, den können die Karmen nicht fesseln. Shri Krishna weilt auf dieser Stufe, deshalb fesseln ihn die Karmen nicht. Wenn wir den Zustand erreichen, werden wir auch von den Karmen entfesselt. Mit anderen Worten, kann jeder diesen Sri Krishna ähnlichen Zustand erreichen und von den Bindungen der Karmen losgelöst werden. Man durfte ihn Bhagwan, den unerscheinbaren Yogeshwar, Mahayogeshwar und so weiter nennen. Aber der von ihm erreichte Zustand ist jedem möglich. Das wissend haben unsere sich nach der Erlösung sehnenden Vorgänger wie er die Karmen ausgeübt. Also, O Arjun, handle du auch deinen Vorgängen nacheifernd. Das ist der einzige Pfad zur Erlösung. Analysieren wir nun nochmals, was Sri Krishna uns bis jetzt mitgeteilt hat. 1. Er hat uns zum Handeln aufgefordert. 2. Das Wort Karman erwähnt er zum ersten Mal in dem zweiten Kapitel. Höre nun zu, was ich über Karma zu sagen habe. 3. Er beschreibt die Eigenschaften der Karma. Er versichert uns, dass das Karma uns von den Ängsten der Wiedergeburt befreien wird. 4. Er erläutert die zutreffenden Vorsichtsmaßnahmen. Aber er definiert dieses Karma nicht. Im zweiten Kapitel sagt er, ob du den selbstlosen Yoga übst oder den Yoga der Erkenntnis, handeln musst du auf jeden Fall. Der Verzicht auf das Handeln oder dessen Anfang kann dich zu einem Weisen machen. Wer das behauptet, der ist ein Heuchler, ein Angeber. Also sollst du mit Leib und Seele deine Sinne bezähmen und handeln. Welches Karma meint er? Das dir zugewiesene, das Werk als Opfer, den Yajna. Außer dem Eigentlichen beschreibt er alles, was von dem Yajna handelt, zum Beispiel die Herkunft des Yajna, seine Eigenschaften, aber nicht den Yajna selbst. Nun erkläre ich euch das Handeln und das Nichthandeln, das Karma und das Akarma. Passt gut auf, denn das hat auch schon viele erfahrene Weise verwirrt.
किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभम्।
Was ist Handeln? Was ist nicht Handeln? Selbst Weise sind dadurch verwirrt. Also stelle ich dir alles klar dar, damit du vom Unheil, von den Bindungen erlöst wirst. Das bedeutet, dass dieses Karma uns von den weltlichen Bindungen befreien kann.
Karmano yapi bodhavyam, bodhavyam cha vikarmanah, akarmanascha bodhavyam, gahana karmano gatihi.
Das Handeln muss man verstehen. Das Nichthandeln, das falsche Handeln, muss man auch verstehen. Akarma oder Vikarma, das falsche Handeln. Etwas, was dumme und schlecht gesinnte Menschen unbedacht unternehmen, das musst du auch verstehen, denn das ist rätselhaft, geheimnisvoll, verborgen. Manche interpretieren Vikarma als etwas Verbotenes oder als die mit totaler Hingabe verrichtete Tat oder als das bewusste Handeln. Aber das Präfix Vi bezeichnet eine Vorzüglichkeit, ein Merkmal, ein besonderes Kennzeichen. Die Mahapurush, die in ihrem Selbst weilen, die mit ihrem Selbst befriedigt sind und die ihrer selbst bewusst sind, handeln ohne Verzweiflung, ohne Anhänglichkeit und ohne Bedenken. Denn sie erzielen dadurch weder Gewinn noch Verlust. Sie handeln nur für die Nächsten. Solches Handeln ist zweifelsohne makellos. Dieses Handeln ist Vikarma. Das Präfix Vi bezeichnet in der Gita keine Abwertung oder Verminderung, sondern eine Vorzüglichkeit. Also, wer im Yoga geübt ist, der besitzt eine besonders gute, reine Seele, ein besonders starkes Bewusstsein. In der Gita kommt es oft vor und bezeichnet die Vollkommenheit, eine Besonderheit. Also ist Vikarma auch eine von den Mahapurush vorzüglich verrichtete oder zu verrichtende Tat, die weder gute noch böse Keime in uns verursacht. Nun folgt die Beschreibung von Karma Akarma. Schenkt mir eure Aufmerksamkeit, sonst gleitet es aus euren Händen.
Karmanya karmaya pasche, akarmani cha karmaya, sabuddhiman manusheshu, sayukta kritsna karma krit.
Wer im Handeln das Nichthandeln erblickt. Mit dem Handeln ist das Gebet gemeint. Wir sollen beten, aber uns nicht als den Verrichter der Gebete ausgeben, denn es sind eigentlich unsere Guna, die uns zu verschiedenen Tätigkeiten zwingen. Erkenne, dass du von deinem Gott zum Handeln angetrieben wirst. Wenn man davon überzeugt, das Nichthandeln im Handeln erblickt, dann ist man auf dem richtigen Pfad. Also, nur der ist ein Weiser unter den Menschen, ein Yogi, ein im Yoga Geübter und der Verrichter aller Taten. So einer handelt tadellos. Zusammenfassend könnte man sagen, unser Werk ist das Beten. Verrichtet eure Tat und erkennt, dass ihr nicht die wahren Täter, sondern nur das zum Ziel führende Mittel seid. Nur er treibt uns zum Handeln an. Denn wir handeln angetrieben durch unsere in unserer Natur weilenden Eigenschaften. Diese Erkenntnis des Nichthandelns und das unermüdliche Handeln fügen sich zusammen. Und dann folgt das höchste Wohl. Mein verehrter Guru sagte oft, ohne ihn als den die Zügel haltenden Wagenlenker kannst du mit dem wahren Meditieren nicht beginnen. Alles, was du tust, ist nur ein Versuch von dir. Alle Verantwortung eines Meditierenden trägt der Erhabene, ihm nahestehend und anweisend. Beispielsweise ruht der Pflug anscheinend auf den Schultern der Ochsen. Aber das Getreide keimt nur durch die Arbeit des Bauern. Ohne den Willen Gottes könnt ihr nie wissen, wohin ihr geführt werdet, ob ihr noch in eurer Natur verwickelt seid oder schon im Erhabenen weilt. Ein Weiser, ein Yogi, ein Erkennender ist der, der von dem Erhabenen auf diesen Pfad geführt wird und der sich für einen Nichttäter haltend andauernd handelt. Ihr wollt nun natürlich wissen, ob wir je vom Handeln erlöst werden. Laut Sri Krishna zählt nicht jede unserer Handlungen zu der uns zugewiesenen Tat. Er sagt, O Arjuna, verrichte die dir zugewiesene Tat und nur die Gebetsopferung ist das Karma. Und ist alles andere nicht Karma? Sri Krishna sagt, alles andere außer der Verrichtung der Gebetsopferung ist nur eine weltliche Bindung und kein Karma. O Arjuna, um den Yajna zu vollziehen, handle. Und bei der Beschreibung des Yajna stellt sich heraus, dass nur ein gewisser Yajna-Prozess uns zum Erhabenen bringen und mit ihm vereinigen kann. Dieser gewisse Yajna-Prozess besteht darin, dass man seine Sinne und den Geist bändigt und sein göttliches Vermögen vergrößert. Pran ist die Essenz des Atems, die reine Lebenskraft als solche. Apan, der für die Ausscheidung alles verbrauchten Materials aus dem Körper sorgt und im unteren Teil des Körpers wirkt und viele Yogin zum Meister von Pranayam macht. Weder die Außenwelt noch die Innenwelt beeinflussen so einen Yogi und er kann sich von allen Wünschen zurückziehen. In diesem Enthaltsamkeitszustand weilend geht dieser Purush in dem uralten, immerwährenden Brahma auf. Das ist der Yajna, dessen Verrichtung als das wahre, eigentliche Karma bezeichnet wird. Erkennt also, dass das Beten das wahre Karma ist. So werden Karman und Akarman eingeteilt, damit man mit einer klaren Einsicht auf diesen steinigen Pfad kommt und voranschreitet. Also beinhaltet das Karma, das Beten und die Yoga-Übung. Und wie man die Yoga-Übung vollzieht, das wird nun erklärt.
Yasya sarve samarambha Kama sankalpa varjitah Jnanagni dagdha karmanam Tamahu panditam budhah.
O Arjuna, die Weisen nennen nur den Geistigen einen Weisen, dessen Weisheit vollkommen ist. Der, der alles mit absoluter Hingabe mit seinem Werk anfängt, der Kraft seiner verfeinerten Handlungen über allen Wünschen und Begierden steht. Und dann gelingt ihm die Erkenntnis. Das wahre Gern ist das Erkennen vom Erhabenen durch das Handeln. Mit Entschlossenheit den Unbekannten, den Unausdenkbaren suchen und finden. Das ist die wahre Erkenntnis. Mit dieser Erkenntnis verbrennen nun selbst die Taten im Feuer der Weisheit. In der 18. Strophe erläutert er, wer im Handeln das Nichthandeln erblickt, wahrlich, nur der handelt. So einer handelt ohne Makel. Der besiegt den Geist mit einem Sieg über die Wünsche und die Begierden. Nur das Handeln kann uns zu diesem Sieg führen. Mit der Handlungslosigkeit erreichen wir unser höchstes Ziel. Dann bleibt nichts mehr übrig, was wünschenswert wäre. Es gibt keine andere als diese schon erkannte Gewalt. Mit dieser Erkenntnis ist auch die Not zum Handeln vorbei. So ein Mensch ist nun im wahrsten Sinne ein Alleswisser. Und wie verhält sich so ein Mahapurush? Was für ein Leben führt er? Sri Krishna wirft für uns Licht darauf.
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः.
ओ अर्जुन, von den weltlichen Abhängigkeiten befreit, mit seinem Selbst zufrieden, gibt er alle Wünsche, sogar auch den Wunsch nach den Früchten seiner Taten auf. Auch den Wunsch nach Gott, denn er ist von ihm nicht mehr entfernt. Er tut nichts, obschon er sich stets betätigt.
Nirashiryata chittatma त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्.
Wer seinen Geist und seinen Körper besiegt hat, wer alle Genüsse aufgegeben hat, wer sich scheinbar körperlich stets betätigt, der tut eigentlich nichts. Deshalb kann er auch keine Sünden begehen. Dieser ist vollkommen. Deshalb bedarf er keiner Wiedergeburt.
Yadriccha labha santushto dvandvatito vimatsara samah siddhavasiddhau cha kritva pina nibadhyate.
Wer damit zufrieden ist, was sich bietet, wer jenseits der Freude und Trauer, Liebe und Neid, Glück und Unglück steht, wer ohne Eifersucht ist und wem Erfolg und Misserfolg gleich sind, so ein Mensch ist trotz seiner Handlungen von allem befreit. Nach Siddhi, vollkommener Fähigkeit, spiritueller Kraft, hat man sich gesehnt. Und die hat man sich verschafft. Deshalb hat man jetzt keine Angst mehr vor Asiddhi, der Unvollkommenheit. So ein Gleichmütiger hat keine Anhänglichkeit am Erfolg und dem Misserfolg. Und was macht er? Dasselbe. Das heißt, er verrichtet den Yajna als Werk.
Gatasangasya muktasya ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते.
ओ अर्जुन, दस हैंडलिंग इज द यज्ञ. गॉटस अनब्लिक इज द एकेंटनिस. द हैंडलुंगन दिस मेंशन लösen sich dann auf, wenn er den Yajna verrichtend den Erhaben erblickt und dessen Geist von den Einflüssen und Zuneigungen erlöst ist. Die Taten so eines Menschen erzielen nichts, denn sein einziger Wunsch ist der nach dem Erhabenen. Und er steht jetzt ohne Abstand zu ihm. Das Ergebnis ergibt nichts. Diese erlösten Menschen brauchen nicht mehr für sich zu handeln. Für die Allgemeinheit handelnd verwickeln sie sich in ihren Taten oder deren Früchten nicht. Und wie verwirklicht sich das?
Brahmarpanam brahmahavihi brahmagnau brahmanahutam brahmaivatena gantavyam brahmakarma samadhina.
Havi, Opfergabe fürs Feueropfer. Das sich Darbieten eines solchen Menschen ist Brahma. Die Opfergabe, alles, was er opfert, ist Brahma. Ins Feuer Brahmas wird die Brahma-Darbietung durch den Brahma-ähnlichen geopfert. Der auf diese Weise verrichtete Yajna ist auch Brahma. Die Handlungen von so einem Menschen sind die im Samadhi-Zustand verrichteten Handlungen, denn er ist mit Brahma in Berührung gekommen. Der Samadhi-Zustand entsteht beim Einssein mit dem Erhabenen. Für so einen Menschen ist nur Brahma erhaltenswürdig. Er handelt selbstlos, nur im Interesse der Menschheit. Nun gut, das sind also die Eigenschaften eines Mahapurush. Welchen Yajna verrichtet aber ein auf der Anfangsstufe Stehender? Im dritten Kapitel erklärt sich Krishna das Handeln, das einem zugewiesene Handeln. O Arjun, das Werk als Opfer ist das wahre Handeln. Alles andere führt nur zu den weltlichen Bindungen. Das wahre Handeln erlöst dich. Also, um diesen Yajna zu vollziehen, verrichte deinen Yajna ohne Bindung, ohne Beeinflussungen. Von den Eigenschaften des Yajna und seiner Herkunft hat Sri Krishna schon erzählt. Aber geschildert hat er den Yajna noch nicht.
Daivameva pare yajnam yogina pariyupasate brahmagnava pare yajnam yajnenaivopajuhvati.
Im vorangegangenen Schlok schildert Yogeshwar Sri Krishna den Yajna von dem im Erhabenen feststehenden Mahapurush und die Anfänger, er erläutert. Sie befolgen Brahmas Anweisung und vergrößern ihr göttliches Vermögen. Denn es heißt, tragt zur Förderung der Götter bei und fördert dadurch auch euren eigenen Aufstieg. Und so beiderseitig dienend und voranschreitend erreicht den Höchsten. Der Yajna dieser Art ist die Aufgabe der Yogin auf der Anfängerstufe. Dieses göttliche Vermögen kommt im 16. Kapitel nochmals vor. Obwohl es in jedem von uns besteht, müssen wir es pflichtgemäß wachrufen und daran arbeiten. Sri Krishna macht das kenntlich. O Arjun, sei nicht traurig. Du bist zu diesem Vermögen gelangt und wirst auch deswegen in mir weilend, mir ähnlich werden. Denn dieses Vermögen ist zum Wohl der Menschen bestimmt. Dahingegen verursachen die dämonischen Eigenschaften den Niedergang der Menschen. Sie werden als Opfergabe im Feuer des Yajna verbrannt. Das ist der wahre Yajna. Sri Krishna sagt, die einen vollziehen ihren Yajna, indem sie selbst dem heiligen Yajna-Feuer und dadurch auch nur mir ihr Opfergaben verrichten. Den Adiyajna, der Empfänger des Yajna, bin ich in diesem Körper. Der Adishtata, Purush, bin ich, in dem die Yajna aufgehen. Sri Krishna ist ein Yogi, ein Sadguru. Andere Yogin vollziehen ihren Yajna, indem sie ihn für den, dem Yajna-ähnlichen Guru halten. Und sie opfern ihm das Werk. Das bedeutet, dass sie sich nur auf ihn konzentrierend meditieren.
Shrotradinindriyanyanye Sayyamagnishu juhvati Shabdadin vishayananya Indriyagnishu juhvati.
Einige Yogi opfern die Sinnesorgane wie Gehör, Ohr, Auge, Haut, Zunge und Nase in das Feuer der Enthaltsamkeit. Das heißt, sie verbrennen die Sinnesorgane im Feuer der Enthaltsamkeit. Sie ziehen sich von den Sinnesobjekten zurück. Es gibt hier kein brennendes Feuer. Die Enthaltsamkeit ist wie ein Feuer, in dem die nach außen gewandten Sinne total verbrannt werden. Und andere opfern unter dem Einfluss des Lautes die Sinnesorgane in das Sinnesfeuer. Das heißt, die wörtliche Bedeutung und den Laut im Kopf behaltend, vollziehen sie ihren Yajna, indem sie sich von den Versuchungen der Sinne, das heißt Laut, Tasten, Sehen, Schmecken und Riechen, zurückziehen und den Meditationspfad befolgen. Der Verfasser dieser Gita-Interpretation erklärt das anhand eines Beispiels. Es ereignete sich Folgendes. Als Arjun einmal in der Meditation versunken war, vernahm er plötzlich himmlische Musik. Da sah er vor sich Urvashi, eine Kurtisane, stehen. Bezaubert von ihrer Schönheit saßen die anderen wie in Bann gezogen da. aber dem Arjun erschien sie wie eine Mutter. Durch die Umwandlung der Wörter wandelte er den Sinn des Gedankens um und beseitigte dadurch die Möglichkeit eines Abfallens vom Wege. Ein Meditierender hat auf dieser Welt zu beten, seine weltlichen Pflichten erfüllen. Allerlei Ausdrücken und Redensarten aus verschiedenen weltlichen Bereichen, guten und bösen, wird er begegnen müssen. Er wandelt den Sinn des Gehörten, Gesehenen und so weiter um. Dies verhilft ihm zum Yoga und der Enthaltsamkeit und damit zur Weltentsagung. Mit anderen Worten opfert er die Sinnesobjekte ins Feuer der Entsagung der Sinne. So vergehen die Schwächungen von selbst, ohne die Sinne erregt zu haben. Denn in Worten gefassten Gefühlen aus verschiedenen sinnlichen Bereichen ist der Mensch andauernd ausgesetzt. Die Sinne sind das Feuer. Wie das Feuer alles verschlingt und es zur Asche macht, so verbrennen die sinnlichen Erregungen im Feuer der Entsagung, indem der Meditierende die mit Sinnesobjekten verbundenen Begriffe umwandelt. Sie können den Meditierenden nicht beeinflussen. Er ist daran nicht interessiert. Er nimmt sie nicht an. In diesen Strophen bezeichnen die Wörter Apare und Anye verschiedene geistige Zustandsstufen des Meditierenden. Das sind keine unterschiedlichen Yajna oder Yajna-Arten, sondern nur die unterschiedlichen Stufen des Yajna-Verrichters.
Sarvani indriya karmani prana karmani chapare atma sayama yogagnau juhvati jnana deepite.
Bei dem oben erwähnten Yajna erwirbt ein Meditierender das göttliche Vermögen. Er bändigt alle Bewegungen der Sinne. Bei reiner Umwandlung der die Sinne erregenden Wörter schützt er sich vor der Schwächung. Und die Fortgeschrittenen, was machen sie? Noch andere opfern das Verlangen aller Sinne und die Handlungen ihrer Lebenskraft in das Yajna-Feuer, aufgrund der durch die Vereinigung mit dem Höchsten erworbenen Erkenntnis. Wenn die Seele im Zustand der Enthaltsamkeit weilt, wenn sich die Handlungen der Sinne und die Lebenskraft niederlegen, dann kommt es zu einem Ineinanderfließen der Sinneszucht und der Sehnsucht nach dem Erhabenen. Der Meditierende weilt im Erhabenen. Das Ergebnis des Yajna wird ersichtlich. Das ist das Höchstmaß, die äußerste Grenze des Yajna. Nach der Vereinigung mit Gott gibt es nichts mehr zu wünschen. Sri Krishna erklärt ferner:
Dravya Yajna Stapo Yajna Yoga Yajna Stathapare Svadhyaya Jnana Yajna Ascha Yataya Saushitavrata.
Viele opfern ihre materiellen Eigentümer. Das heißt, sie opfern den Mahapurush Blumen oder Ähnliches als eine Willkommensgabe, ein Zeichen der Verehrung. Mit Hingabe geben sie großzügig viel Geld für die Mahapurush aus. Sri Krishna sagt: Ich nehme, was mir mit Hingabe, sei es Blatt oder Blume, sei es Obst oder Wasser, gegeben wird. Ich arbeite für das beste Wohl jeder Seele. Dravya Yajna heißt also, für andere arbeiten, den abgelenkten Seelen den Weg weisen. Dieser Yajna ist zur Vernichtung der in der Natur des Menschen stehenden Keime fähig. Tapa oder Tapas bedeutet wortwörtlich Hitze oder Glut. Aber es wurde zum Symbol für Anstrengung. Durch glühende Hingabe und intensive Konzentration kann man sein Ziel erreichen. Tapoyagya, wie ein Schmied das Eisen erhitzt und aus dem glühenden Metall seine Produkte formt, so erhitzen die aus den niedrigen und mittleren Stufen Meditierenden ihre Sinne gemäß ihrer natürlichen Keime. Jeder handelt gemäß seiner Natur und seiner Fähigkeit. Ein Shudra auf der untersten Meditationsstufe verfügt nur über geringe Anlagen. Ein Vaishya über ein göttliches Vermögen und ein Kshatriya handelt, indem er die Schwächungen wie Lust und Wut usw. ablegt. Der im Brahma aufgegangene Brahmana handelt Kraft seiner erworbenen Fähigkeit. Die Bemühungen jedes Einzelnen sind gleich groß. Der Yajna ist nur eins. Jeder schreitet von seiner Stufe aus auf. Mein verehrter Guru Maharaj erklärte es so: Wenn du wie ein Schmied deine brennenden Sinne, den glühenden Geist und den Körper verarbeitest, das heißt, zu deinem Maß formst, dann entsteht Tapa. Die Sinne, der Körper und der Geist wollen immer fort. Halte sie fest, halte sie im Bann. Was heißt das Wort Yoga? Yoga bedeutet zusammentreffen, addieren, zusammenbringen. Yoga heißt, jenseits der Natur, die Wiederbegegnung, das Zusammenkommen der in der menschlichen Natur irrenden Seele mit dem Höchsten. Viele befolgen diesen Yoga-Yajna. Im 6. Kapitel, Strophe 23, ist die Yoga-Definition bemerkenswert. Normalerweise versteht man unter Yoga das Zusammenkommen von zwei Gegenständen, beispielsweise vom Blatt und dem Fühler beim Schreiben oder vom Teller und dem Tisch beim Essen. Aber Vorsicht! Diese Gegenstände kommen alle aus den fünf irdischen Elementen und sind in dem Sinne ein und dasselbe. Entzweit sind die Natur und der Mensch. Das heißt, der Zwiespalt besteht zwischen diesen beiden. Wenn die in ihrer Natur weilende Seele mit der Urform, dem Erhabenen, eins wird, dann ereignet sich der wahre Yoga. Dann geht die Natur im Purush auf. Viele nützen die Gebote wie Sham, Seelenfriede und Dham, Selbstbeherrschung aus und machen Gebrauch davon bei ihrem Studium vom Selbst und vom Sein. Diese Menschen sind die Verrichter des wahren Yajna der Erkenntnis. Sie orientieren sich über die Gewaltlosigkeit und den Yoga-Yajna, der aus strenger Disziplin von Shamdham besteht. Svadhyaya bedeutet das Veda-Studium und auch Wissbegierde. Das Lesen der Veden ist nur für Anfänger bestimmt. Das wahre Studium ist das Erkennen von sich selbst und dem Sein. Denn das ermöglicht uns die Erkenntnis unserer eigenen Urform. Daraus ergibt sich die Gottesschau. Die nächste Yajna-Stufe ist
Apale juhvati pranam, prane panam tatha pare, pranapana gati rudva, pranayama parayana.
Viele Yogin opfern das Einatmen ins Ausatmen und genauso das Ausatmen ins Einatmen. Noch einen weiteren Schritt tun die Yogin, die bei ihrer Yoga-Übung durch das Halten der beiden Pran, Apan des Pranayams Herr und Meister werden. Was Sri Krishna Pran, Apan Ein- und Ausatmen nennt, das nennt Mahatma Buddha Anapan. Mit dem Einatmen inhalieren wir die im Raum schwebenden Gefühle, Gedanken und Ablenkungen. Und genauso werden beim Ausatmen die guten oder bösen Gedankenwallungen hinausgeworfen. Das Pranopfer verwirklicht sich beim Ausschließen der äußerlichen Einflüsse. Und wenn man seine inneren Verzweiflungen abschüttelt, keine Sehnsucht, kein Verlangen und keine Begierden existieren nun in dem Inneren des Meditierenden. Die äußerlichen, weltlichen, irdischen Vorgänge bedrücken ihn nicht mehr. Dem Atem Schranken errichten können, das heißt Pranayama. Dann können sich Pran und Apan gleichermaßen bewegen, gleichartig fließen. Das ist der Sieg des Meditierenden. Den Atem halten können oder den Geist einschränken können. Sie unterscheiden sich voneinander nicht. Jap, die stille Wiederholung eines Mantras und Gottesnamens. Dieses Thema ist von jedem Meditierenden behandelt und beschrieben worden. So steht es im Rigved und im Atharvaved. Auch mein verehrter Guru erklärte den Japa so. Es gibt vier Arten von Japa, nämlich Baikari, Madhyama, Pashyanti und Para. Baikari ist erkennbar, ausdenkbar, sichtbar, wahrnehmbar. Bei dieser Art Wiederholung oder Japa nimmt nicht nur der Meditierenden den Laut, das heißt den Klang des Mantra wahr, sondern auch der neben ihm Sitzende. Madhyama Japa ist vom mittleren Rang. Jetzt vernimmt der Meditierende seinen Japa schon, aber weder die anderen noch die neben ihm Sitzenden können etwas hören. Daran beteiligt sich nur die Kehle, nicht der Mund, in Begleitung von einer Art ununterbrochener Melodie. Pashyanti ist die dritte Stufe. Nun stellt sich der Geist als Zuschauer und beobachtet den Atem, seine Bewegungen und seine Anweisungen. Pashyanti bedeutet nur hören und beobachten. Laut allen Mahapurush ist nichts anderes als die Wiederholung von Gottes Namen ihre Aufgabe. Aber die wird auch nur durch die Wahrnehmung der Melodie und durch die Beobachtung des Atems verrichtet. Bei der Pashyanti-Übung beobachtet man den Atem und die Atemweise. Aber auf der nächsten Stufe angelangt, sind auch das Hören und das Beobachten nicht mehr nötig, denn ihr Atem und die Weise sind dem Meditierenden dieses Ranges selbst vernehmbar. Zwinge den Geist nicht, der Jap entsteht von sich aus. Wiederhole nicht zwangsläufig, das ist Ajap. Aber passt auf, ohne die Anfangsstufen kann man diesen Zustand nicht erreichen. Bewusst handeln wir nun nicht. In unserem Unterbewusstsein geschieht es von sich aus, ununterbrochen, zwangsohne, unbewusst. Das ist Para, das ist Ajap. Diese Übung bringt uns unserem Ziel, dem Erhabenen, nahe. Nach dieser Übung sind wir und Brahma eins. In dieser Strophe weist Sri Krishna darauf hin, dass wir auf den Atem aufzupassen haben. Obwohl er später auf die Wiederholung von Om einen hohen Wert legt, auch Gautam Buddha beschreibt die Atemübungen bei Anapan. Die beiden Mahapurush haben die Wörter Pranapan und Anapan erwähnt. Aber sie haben nicht gesagt, dass wir die Mantras zu wiederholen haben. Mit dem allmählichen Aufstieg von Baikari über Madhyama zu Pashyanti kann man seinen Atem gut beherrschen. Denn mit diesem Aufstieg sind der Jap und der Atem dermaßen ineinander verschmolzen, dass die Übungen selbst jetzt überflüssig geworden sind. Beharrt man noch immer darauf, so besteht die Gefahr, dass man zurückfällt und sich zwischen den unteren Stufen verirrt. Deshalb bestehen alle, Sri Krishna, Mahatma Buddha sowie mein Guru darauf, dass Baikari und Madhyama nur zur Einstufung von Jap dienen. Nach dem Para wird der Jap zu einem unentzweiten Teil vom Meditierenden und fließt ununterbrochen in ihm. Der Geist und der Atem sind vereint. Im Atem weilt Gottes Name. Im Inneren entstehen keine Gedankenwallungen und der Außenwelt wird kein Zutritt gestattet. Das Ergebnis des Yajna ist der Sieg über den Geist.
Aparinyatahara Pranan Praneshu Juhvati Sarvepyete Yajna Vido Yajyakshapitakalmashah.
Wieder andere mit eingeschränkter Nahrung opfern ihre Lebenskraft in die Lebenskraft. Nach Meinung von meinem Guru sollten unsere Nahrung, unser Sitzplatz und unser Schlaf widerstandfähig sein. Man muss seine Ess- und Lebensgewohnheiten bewältigen können. Also, wieder andere mit eingeschränkter Nahrung opfern ihre Lebenskraft in die Lebenskraft. Das heißt, sie konzentrieren sich nur auf das Einatmen und nicht auf das Ausatmen. Mit dem Einatmen vernehmen sie Om. Diese Menschen werden zum Kenner des Yajna, nachdem sie Kraft des Yajna von Schwächungen und Sünden erlöst worden sind. Nun folgt die Beschreibung des Yajna-Ergebnisses.
Yajna-Shishtamrita-Bhujo Yanti Brahma Sanatanam Nayam Lokostya Yajnasya Kutonya Kuru Sattama.
O Arjuna, du, der du der Beste unter den Kurus bist, was Yajna erzeugt, was vom Yajna übrig bleibt, das ist Amrit, Ambrosia, der Unsterblichkeitstrank. Das weißt du nun Kraft deiner durch Yajna erworbenen Erkenntnis. Diejenigen, die diesen Trank erhalten und genießen, die gehen in das immerwährende, uralte, absolute ein. Also erkennt, dass der vollzogene Yajna euch zum Brahma führt. Was ist, wenn man sich im Yajna gar nicht betätigt? Sri Krishna sagt, derjenige, der das Werk als Opfer nicht verrichtet, der kann nicht einmal als Mensch wiedergeboren werden. Dann bleibt ihm das erhoffte Glück aus. Ihm bleibt nur noch die Tierwelt übrig. Also ist das Werk als Opfer für jeden unerlässlich.
Evam bahuvidha yajna vitata brahmano mukhe karmajan vidhitan sarvan evam gyatva vimokshase.
Auf diese Weise sind die Yajna in den Vedensprüchen zu lesen, die ursprünglich aus dem Munde Brahmas offenbart wurden. Brahma nimmt die Gestalten der Mahapurush in sich auf. Die Seele der Mahapurush, nun mit Brahma eins geworden, ist nur ein Mittel zu diesem Zweck gewesen. Durch die Mahapurush spricht Brahma. In seinen bzw. ihren Sprüchen findest du die Auslegung der Yajna. Nicht zu vergessen, dass all diese Yajna durch das Handeln entstehen. Auch im dritten Kapitel hat er gesagt, die wahren Yajna-Kenner sind die, deren Ablenkungen durch und Kraft Yajna überwunden sind. O Arjun, du wirst auch in derselben Weise von den weltlichen Bindungen befreit. Nun wissen wir, dass das Karma die gewisse Bewegung ist, durch die der Yajna vollzogen wird. Egal, wie man sich weltlich betätigt, die Hauptsache ist die Erfüllung der Bedingungen, nämlich 1. Die Verschaffung des göttlichen Vermögens, 2. Die Folgsamkeit dem Guru gegenüber, 3. Entsagung der Sinne, 4. Das Opfer des Einatmens ins Ausatmen und umgekehrt. 5. Pranayama, das Halten des Atems bei den Atemübungen. Und wenn ihr das alles während eurer tagtäglichen beruflichen Tätigkeiten vollzieht und verwirklicht, dann verrichtet eure Taten unbesorgt. Ob ihr euch als Bauer oder als Angestellter im Büro betätigt, ob ihr Geschäftsführer seid, oder sogar Politiker. Der von euch verrichtete und vollbrachte Yajna wird euch gleich mit Brahma vereinen. Wenn unsere Handlungen uns zu Brahma führen können, dann sollten wir doch handeln. Die ober erwähnten Schilderungen der Yajna-Arten sind in der Tat unterschiedlicher, im Innern zu führender Meditationsweisen und Gebetsschilderungen, durch die der Meditierende den Ehrwürdigsten kennenlernt. Kraft dieses Yajna kann er die zwischen ihm und dem Erhabenen liegende Entfernung überwinden. Diese bestimmte Handlung ist das Karma, das die Atemübung und Pranayama, die Atemtechnik, vervollständigt. Es wird fälschlicherweise behauptet, dass jede unserer Tat von uns Karma sei und dass jedes uneigennützige Handeln das selbstlose Karma sei. Wieder eine andere Meinung ist, dass ein Geschäft mit ausländischen Produkten als eigennützig und das andere aus Heimatliebe mit inländischen Produkten als uneigennützig zu bezeichnen sei. Das selbstlose Handeln bedingt nur eine treuherzige, ehrliche Ausübung eines jeden Berufes ohne Sorge, ohne Kummer um Gewinne und Verluste. Und wenn man ohne Gedanken an den Gewinn nur aus Heimatliebe den Krieg führt oder den Wahlkampf, wird man nach dem Tod erlöst? Nein, sagt Sri Krishna. O Arjun, verrichte die dir zugewiesene Aufgabe. Das Werk als Opfer ist das wahre Karma. Das Opfer vom Ein- und Ausatmen, die Entsagung der Sinne, das Nachsinnen eines Gottähnlichen und Pranayama, das heißt das Halten des Atems. Das ist der wahre Yajna. Das ist der Siegeszustand des Geistes. Laut Sri Krishna, die haben die belebte und die unbelebte Welt schon hier besiegt. Die, deren Geist im Gleichmut weilt und verfestigt ist. Was hat der Gleichmut mit der Herrschaft der Welt zu tun? Er erklärt, der Brahma ist fehlerfrei, ohne falsch und ebenmäßig. Kraft Yajna gelangt der Geist zum Gleichmut der Gottähnlichkeit. Kurz, der Geist dehnt sich in der Welt aus. Die belebten und die unbelebten Welten sind nichts anderes als die Geisteswallungen, die man über kurz als Opfer gebraucht. Der Geist opfert seine Gedankenwallungen, entsagt seinen Wünschen und erwirbt dadurch die Ambrosia namens Erkenntnis. Wer sie zu sich nimmt, der wird dem Unsterblichen ähnlich. Unterschiedliche Stufen der Yogen und nicht die verschiedenen Yajna wurden von den vielen Mahapurush geschildert. Das Verrichten dieser Yajna-Stufen ist im Prinzip das wahre Handeln. In der ganzen Gita findet man keinen Schlok, der sich auf die weltlichen Handlungen bezieht. Es wurde eine Unsitte, dass man unter all dem nur Feueropfer, Yajna-Altar, Opfergabe versteht und Geld oder Tiere opfert. Sri Krishnas Opfer der Besitztümer ist
Sriyan Dravyamayad Yajna Jnana Yajna Parantapa Sarvam Karmakhidam Partha Jnane Parisamapyate.
O Arjun, der Yajna der Erkenntnis ist größer als der Kraft der Reichtümer vollbrachter Yajna. Er verheißt ein ewiges Glück, denn das Ergebnis dieses Yajna ist das Aufgehen im Brahma. O Partha, alle Handlungen hören mit diesem Ergebnis auf. Diese Erkenntnis, diese Weisheit ist die letzte Größe vom Yajna. Danach steht der Mahapurush über allem. Die heißen auch Yajna, die mit Geldmitteln und allem Drum und Dran verrichtet werden. Man könnte tausende Yajna-Altäre und Feueropfer veranstalten, den Sadhus Weltentsagen Dienste leisten und Dienstbereitschaft zeigen. Aber das dadurch Erworbene ist im Vergleich zu dem Yajna der Erkenntnis minderwertig. Wie erhält man diese Yoga-Lehre? In Tempel, Moscheen, Kirchen oder in Büchern oder durch Pilgerfahrten oder durch das Baden im heiligen Wasser. Sri Krishna sagt,
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः.
Also, o Arjun, erwerbe und erhalte diese Wahrheit durch deine Dienste an den Weisen, durch deine aufrichtige Befragung, mit Hingabe, ohne Eitelkeit. Die Weisen werden dir die Weisheit vermitteln und dich zum Meditationspfad leiten. Durch Hingabe kann man sich allmählich diese Weisheit zu eigen machen. Die Weisen, die die Wahrheit erblickt haben, kennen die Voraussetzungen dieses Yagya. Bei den anderen äußerlichen Feueropfern braucht man keine Weisen in diesem Sinne. Nun erhebt sich der Zweifel, ob, obwohl Sri Krishna direkt vor Arjun stand, er zu jemand anderem gehen musste. Zweitens ist der Verdacht berechtigt, dass man nach dem Auffahren Sri Krishnas niemand mehr zu Rate ziehen könnte. Sri Krishna als Yogi sieht die Verwirrungen und die Verzweiflungen des Menschen voraus. Deshalb verdeutlicht er: Lerne bei einem erfahrenen Weisen. Der wird dich lehren.
Yajgyatvana punarmoham evam yasyasi pandava yena bhutanyasheshena drakshasyatmanyatho mai.
Nachdem du die Weisheit mit Hilfe der Weisen erkannt hast, wirst du nie wieder in Verwirrung geraten. Mit deiner so erworbenen Erkenntnis wirst du alle deine Vergangenheiten und auch die aller anderen Wesen in deinem Selbst erblicken. Und dann wirst du in mir aufgehen. Den Zutritt zum Erhabenen erhältst du durch die Weisen Mahapurush. Deine Fragen über die Erkenntnis, die Religion und die immerwährende Wahrheit kann nur ein erfahrener Weiser klären.
Api chedasi papebhyah sarvebhyah papakrittamah sarvam jnanaplavenaiva vrijinam santarishyasi.
Auch wenn du der Sündigste unter den Sündern sein solltest, wirst du zweifellos mit dem Boot der Weisheit das Meer der Sünden überqueren. Da der Yajna euch von den schon begangenen Sünden Ablass gewähren kann, solltet ihr nicht glauben, dass ihr ohne weiteres wieder Sünden begehen dürft. Sri Krishna will euch beruhigen, damit euch der Gedanke, wir sind die größten Sünder, oder wir schaffen es nie, nicht demütigt, denn er spricht jedem Trost zu.
Yathaidhamsi samiddhogni bhasmasat kurute arjuna jnanagni sarvakarmani bhasmasat kurute tatha.
O Arjun, wie das angezündete Feuer das Brennholz zu Asche macht, genauso macht das Feuer der Erkenntnis alle Taten zu Asche. Dies hier ist keine Anfangsstufe, die uns zum Yajna zulässt, sondern das ist die Schilderung der höchsten Stufe des Yoga, das heißt der Gottesschau. In diesem Feuer vergehen zunächst die dämonischen Neigungen und dann die Meditation und auch das Handeln. Aber erst nach dem Einssein mit Gott. Das Erhaltenswürdigste ist schon erhalten. Jetzt gibt es nichts weiteres zu suchen. Und wie kann man Gottes Antlitz erblicken?
Nahi jnanena sadrisham pavitramiha vidyate tat svayam yoga samsiddhah Kalenatmani vindati.
Nichts anderes gibt es auf der Welt, was sich mit der Reinheit der Weisheit vergleichen lässt. In deiner Kraft Yoga erworbenen geistlichen Vollendung wirst du es in deinem Innern, in deinem Selbst empfinden. Und was bedingt es? Darauf sagt Sri Krishna,
Shraddhavan labhate jnanam tatpara samyatendriyah jnanam labdhva param shantim achirenadhigachati.
Nur der kann die Wahrheit erhalten, der den Glauben hat und der, der seine Sinne gezügelt hat. Fehlt es an Hingabe, so kannst du selbst bei einem Weisen nichts lernen. Natürlich reicht nicht die Hingabe. Man muss auch die Bereitschaft zum Lernen zeigen. Dazu ist auch die Enthaltsamkeit erforderlich. Ohne die Sinne zu bändigen, schafft es niemand. Erkennen kann also die Weisheit nur der, der Hingabe, Bereitschaft zum Handeln, der Unternehmungslust und die Entsagung der Sinne in die Tat umgesetzt hat. Und was geschieht dem Ungläubigen?
Agyascha shraddhadhanascha saushayatma vinashyati nayam lokosti na paro na sukham saushayatmana.
Aber der Unwissende, der weder Kenntnisse vom Yoga-Prozess besitzt, noch Hingabe und Glauben ausübt und der immer Zweifel hat, der wird vom Wohlpfad abgeleitet. Für den Zweifelnden gibt es bei der Wiedergeburt weder den menschlichen Körper noch Gott. Also ist es empfehlenswert, einen Weisen um Rat zu bitten. Und wer gewinnt die Erkenntnis?
Yoga sanyasta karmanam jnana sanchinna saushayam atmavantam na karmani nibadnanti dhananjaya.
Wessen Taten und Werke durch Yoga im Höchsten aufgegangen sind, wessen ganze Zweifel wegen Gottes Schau zunichte gemacht sind, an so einen mit dem Erhabenen Einsgewordenen verhaften die Karma nicht. Vom Handeln wird man nur durch den Yoga erlöst. Sri Krishna sagt,
Tasmadagyanasambhutam Ritstam Gyanasinatmanah Chitvainam Saushayam Yogam Atishthotishth Bharat.
O du, Bharatnachfar Arjun, verfestige dich im Yoga und zerschneide mit dem Schwert der Weisheit den aus Unwissenheit geborenen Zweifel in deinem Herzen. Stell dich zum Kampf bereit. Der, mit dem man zu kämpfen hat, der Feind, der Zweifel, sitzt in unserem Herzen. Auf unserem Pfad begegnen uns viele Hindernisse wegen des Zweifels, der uns wie ein mächtiger Feind angreift. Mit Enthaltsamkeit und unserer Yajna-Betätigung ausgerüstet, können wir unseren Krieg gegen diesen Feind namens Zweifel führen. Als Belohnung dieses Krieges erhalten wir den größten Frieden, unseren größten Sieg. Dann gibt es keine Niederlage mehr. Zusammenfassung und Schlussfolgerung. Am Anfang dieses Kapitels sagt Sri Krishna, ich, der ich im unausdenkbaren Zustand weile, habe diesen Yoga zunächst Surya offenbart. Surya vermittelte ihn seinerseits dem Manu. Und von Manu ist er über Ikshvaku, den Rajrishis, überliefert worden. Der Zustand eines Mahapurush ist auch unerscheinbar. Sein Körper dient als der Aufenthaltsort für die Seele. Durch ihn spricht der Erhabene. So ein Mahapurush überreicht der Sonne seine Yoga-Erkenntnisse. Wie die Sonne ihren Glanz weiterhin überträgt, streut auch ein Mahapurush die ihm durch Surya vermittelten und jetzt in ihm fließenden Yoga-Erkenntnisse überall aus. Die durch den Yoga errungene Atembeherrschung strömt in uns ein wie Samen, die sich in uns zu Keimen umwandeln, die zu unserer Tatkraft werden. Die Wertschätzung des Yoga erweckt in uns den Wunsch nach dem klaren Durchschauen. Mit dem allmählichen Aufstieg des Yoga gelangen wir zur Stufe eines Rajarishis. Hier könnte der Meditierende durch die Verfügbarkeit der Yogakräfte vom Wege abgelenkt werden. Aber dem geliebten Gläubigen und dem innigsten Freund steht der Mahapurusha bei. Arjun fragt: Wann bist du geboren? Darauf antwortet Sri Krishna: Obwohl unausdenkbar, immerwährend, ungeboren und in allen Zeiten weilend, erscheine ich Kraft meiner eigenen Atmamaya und der Yoga-Kenntnisse, indem ich meine dreifache Natur in Zaum halte. Arjun: Was tust du nach deiner Erscheinung? Sri Krishna: Um das Unausdenkbare kundzugeben, um die Falscherzeugenden zu vernichten, um den Glauben an den Erhabenen zu verfestigen, erscheine ich von Anfang an bis zum Abschluss, das heißt zur Vervollständigung der Taten. Diese meine Erscheinung und die Taten sind überirdisch. Nur die Weisen können meine Erscheinung erblicken. Also, o Arjun, diese meine Erscheinung erblickend, gehen die Weisen, mich erkennend, in mir auf. Danach werden sie nie wiedergeboren. Gott steht uns auf Schritt und Tritt bei, auch in dem Zustand von Kaliyug, das heißt auf der niedrigsten Stufe. Aber der Anfänger ist noch nicht in der Lage, ihn zu erkennen, seine Anweisungen zu befolgen. Man kann sich täuschen. Mein Guru Maharaj meinte, dass man nur mit seiner Segnung ihn als den Seelenwagenlenker erkennen kann. Er sagte: Dann erkennst du ihn und vernimmst ihn in jedem Gegenstand, im Blatt, in der Säule oder im Raum. Mit der Erkenntnis dieser Wahrheit empfindest du ihn hautnah. So verdeutlicht Sri Krishna die Erscheinung Gottes, die sich im Innern eines Gläubigen verwirklicht. Ihn sowie seinen Gläubigen fesseln keine Karmen mehr. Diese Tatsache erkennend, fingen die nach Erlösung Strebenden mit dem Handeln an und wurden ihm ähnlich. Denn wie Sri Krishna, so wird auch der den Sri Krishna erkennende Arjun sein. Dieses Ergebnis des Yajna steht fest. Sri Krishna beschreibt auch den Yajna-Prozess und seine folgenden ewigen Frieden. Und dafür empfiehlt er uns Dienste einem Mahapurusha gegenüber. Denn diese Erkenntnis kann uns nur von einem Erfahrenen überliefert werden. Diese Erkenntnis kann man nicht vererben. Er sagt, man muss selbst handeln. Übrigens, du erhältst dies erst am Ende deines Studiums, und zwar in deinem Innern. Der Gläubige, Enthaltsame, vom Zweifel Befreite erhält dies. Also zerschneide den Zweifel mit dem Schwert der Weltentsagung. Diesen Kampf führst du in deinem Herzen. Er hat mit den auf der Welt zu führenden Kriegen nichts zu tun. Den Yajna-Prozess und das wahre Werk, das man durch den Yoga zu vollbringen hat, das alles hat Sri Krishna in diesem Kapitel geschildert. Ebenso ist das Karma in diesem Kapitel ausführlich beschrieben worden. So endet hier dies das den Yajna-Prozess erklärende Kapitel, das als Zwiegespräch zwischen Sri Krishna und Arjun geführte vierte Kapitel der Upanishad Srimad Bhagavad Gita, der Wissenschaft des Höchsten und der Schrift über den Yoga. Hiermit endet auch dies das den Yajna-Prozess erklärende vierte Kapitel der Yathartha Gita, zusammengestellt und verfasst von Swami Argaranand, dem Schüler Sriman Paramhans Paramanands. Hari Om Tat Sat.